NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. August 1890. Die Nordseeinsel Helgoland wird von Großbritannien an Deutschland übergeben.
Mit einem Ruck geht die MS Funny Girl nach 2,5 Stunden Seefahrt vor Anker. Da liegt sie nun in einiger Entfernung vom Hafen auf Rede. Strahlend blau wölbt sich der Himmel über Helgoland. Vor den beiden Ausgängen drängen sich schon die Passagiere, alle ein bisschen aufgeregt.
Papi! Papa!
Die ersten Börteboote nähern sich dem Schiff, um die Menschen hinüber auf die Insel zu bringen. Die Passagiere der Funny Girl werden noch ausgebootet, so wie früher alle Besucher Helgolands. Kräftige Kerle greifen ihnen dabei unter die Arme.
Arme hängen lassen!
Ich habe eine kaputte Schulter. Sag Moni, hat Schiss.
Was ist los mit dir?
Look, look, Mara.
Wenn sie daneben treten und runterfallen oder zwischen das Boot und das Schiff geraten, dann ist das nicht so gut. Aber das ist zum Glück noch nie passiert.
Dafür sorgen Männer wie Klaus Girde, ein Seebär mit wettergegerbtem Gesicht, weißen Bart und Kapitänspatent.
Ich wollte an für sich schon immer diese kleinen Boote fahren. Ansonsten fahre ich große Tanker und Containerschiffe über die Weltmeere. Und so kleine Boote fahren, das war immer mein Hobby, diese Börteboote fahren.
Aber beim Ausbooten sind er und seine Kollegen Profis, das merkt man. Die Männer haben einen ganz schön festen Griff.
Ja, das haben sie, ja. Aber meine Jungs kriegen auch immer was ab. Wenn die Frauen in Panik zugreifen, dann haben sie... Voller blauen Flecke.
Zu den Passagieren der Funny Girl gehört auch Abo Faner, ein junger Biologe, der beruflich auf Helgoland zu tun hat. Die Insel ist ein Paradies für Wissenschaftler, die dort die Natur erforschen. Allen voran die Vögel, die Robben und das Meer.
Wir haben Sender angebracht an Kegelrobben und wir untersuchen das Verhalten. Da geht es um die zum Beispiel Windmühlen, ob das einen Einfluss aufs Verhalten der Robben hat.
Grün ist das Land, rot ist die Kant. Weiß ist der Sand. Das sind die Farben von Helgoland. So postkartenschön präsentiert sich die Insel an diesem Tag.
So, hallo.
Meine Zehnerkarte.
Der Inselfahrstuhl bringt die Besucher vom Unterland auf den Felsen zum Oberland. Statt die 184 Treppen hochzusteigen, bevorzugen viele den bequemen Weg. Nicht erst seit heute. Einen Fahrstuhl gibt es hier schon seit 1885.
Zweimal?
Ja.
So, bitteschön. Ja. Einmal hoch. Okay.
Dreimal hoch?
Ja. Alle glücklich? Gut.
Einen Fahrstuhl mit Liftboy staunen die Touristen. Jürgen Bosser arbeitet sonst bei der Post.
Ja, und jetzt mache ich das nur ein, zweimal die Woche noch nebenbei.
Das ist ganz nett.
Man muss ja sehen, wo man bleibt. Ne?
54 Sekunden später stehen die Besucher am Falm. So heißt der Weg an der Felskante auf Althelgoländisch. Man blickt auf den Hafen hinunter. Die Seebäderschiffe, die draußen auf Rede liegen, und auf die 1 Kilometer entfernte Badedüne. Vor der Kirche wartet Jörg Andres, der Inselhistoriker und Leiter des Museums. 90 Stufen führen hinab in die geschichtsträchtige Unterwelt Helgolands, die von Gewalt und Krieg erzählt.
Das hier ist ein reiner Zivilschutzbunker. Die Bunkeranlagen sind alle im Ersten Weltkrieg welche entstanden durch Kaiser Wilhelm. Und dann später sind die wieder geöffnet worden von den Nazis und noch extremer und weiter ausgebaut.
Helgoland liegt rund 60 Kilometer nordwestlich der Elbmündung in der Nordsee und war schon für die Piraten im 14. Jahrhundert von strategischer Bedeutung. Klaus Störtebeker und seine Vitalienbrüder sollen die Insel als Stützpunkt genutzt haben, bis die Hamburger ihrem Treiben 1401 ein Ende setzten und die Seeräuber gefangen nahmen. Über Helgoland herrschten mal deutsche und mal dänische Herren, bis die Briten 1807 das Eiland besetzten und es eine Kolonie des Vereinigten Königreichs wurde. Der kulturelle Einfluss der Deutschen blieb jedoch ungebrochen. Die Bevölkerung sprach Deutsch und Halunder, das helgoländische Friesisch. Ab 1826 wurde die Insel zum Seebad ausgebaut. Erste Sommerfrischler mieteten sich ein und bald verbrachten auch zahlreiche Künstler ihren Urlaub dort, darunter Heinrich Heine und August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der 1841 auf Helgoland das Lied der Deutschen schrieb.
Deutschland, 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 Deutschland.
Die Reichsgründung 1871 und der wirtschaftliche Aufschwung weckten in Deutschland auch außenpolitische Begehrlichkeiten. Kaiser Wilhelm II. Plante den Ausbau der deutschen Seeflotte und wollte auf Helgoland einen militärstrategischen Stützpunkt errichten. Reichskanzler Otto von Bismarck verhandelte mit den Engländern über die Abtretung der Insel, aber erst sein Nachfolger Leo von Caprivi brachte die Sache nach Bismarcks Entlassung 1890 zum krönenden Abschluss.
Vertrag zwischen Deutschland und England über die Kolonien und Helgoland.
So heißt das Werk korrekt, das die Modalitäten regelte. Denn umsonst bekamen die Deutschen Helgoland nicht. Über den Preis ist damals heftig polemisiert worden. Nicht zuletzt, weil Bismarck im Hintergrund eine fragwürdige Rolle spielte, sagt Jörg Andres.
Letztendlich ist durch ihn und die daraus resultierenden Artikel in der Presse auch dieser Mythos des Tausches von Helgoland gegen Sansibar entstanden, der sich bis heute hin ja hält, der ja aber nie so stattgefunden hat.
Von Bismarck, der dem Kaiser seine Entlassung übel nahm und seinen Nachfolger Caprivi für inkompetent hielt, stammt angeblich der Ausspruch, Deutschland habe einen Rock gegen einen Hosenknopf getauscht, die reiche Gewürzinsel Sansibar gegen den kleinen kargen Felsen Helgoland. Sansibar war jedoch nie deutsche Kolonie. Von einem Tausch konnte also keine Rede sein. Es ging um eine sogenannte Gebietsbereinigung in Ostafrika, um ein Geschacher der Großmächte um Land und Einfluss dort.
Am 9. August 1890 übergab der britische Gouverneur, seine Exzellenz Sir Arthur Barclay, die Insel an seine Exzellenz, den deutschen Staatsminister von Bötticher, offiziell.
Heute vor 125 Jahren ging Helgoland offiziell in deutschen Besitz über. Einen Tag später nahm der Kaiser an den Feierlichkeiten auf der Insel teil.
Um 11.45 Uhr, von 14 Mann gerudert, kam das Boot des Kaisers an den Landungsbrücken an. Brausende Hochrufe, Hurra und Tücherschwenken empfingen ihn.
Auf der Insel begannen bald umfangreiche militärische und zivile Bauvorhaben. Das Ergebnis dokumentieren alte Fotos, die Jörg Andres im Bunker aufgehängt hat.
Man sieht noch die Südspitze der Insel, die ansonsten komplett ausgehöhlt war. Da waren die ganzen militärischen Anlagen eingebaut, also Krankenhäuser, Großküchen, Munitionsräume für die U-Boote, all so etwas. Und was man hier eben noch ganz deutlich sieht, dass Helgoland eine ganz andere Bebauung hatte. Das war eher ein mondänes Seebad mit großen, opulenten Häusern, alles sehr imposant. Das war eben die Kaiserzeit.
Helgoland bekam ein Badehaus mit Hallenschwimmbad, die biologische Anstalt wurde gebaut, das Konversationshaus, wie man das Kurhaus damals nannte, ein Musikpavillon, das kaiserliche Postamt und das Nordseemuseum. 1911 wurde sogar ein Theater errichtet. Die Insel bekam ein ganz neues Gesicht. Früher hatte es auf dem Oberland noch Landwirtschaft gegeben.
Bis dann der Kaiser kam und hat das meiste davon gekauft und für seine Marine genutzt. Dann war eben Schluss damit und 1911 hat auch der letzte Kleinbauer aufgegeben, weil er einfach keinen Platz mehr hatte, sein Heu zu wenden.
Im Unterland ließ Wilhelm II. Eine große Mole ins Meer hineinbauen, um den Güterverkehr schneller abwickeln zu können.
Bis dahin sind die Schiffe einfach bei Flut auf den Strand gefahren und haben sich bei Ebbe dann trocken fallen lassen. Und dann wurden halt Bretter angelegt und man hat alles auf dem Puckel in Säcken halt von Bord getragen. Nur der Kaiser wollte ja Beton hierher bringen und schwere Eisen und Geschütze. Und dafür brauchte er dringend solche Mole und Kräne. Und hat auch in der Fortsetzung der Mole hier dann einen Tunnel, einen Schrägaufzug zum Oberland gebaut. Damit konnte er eben alle Waffen nach oben bringen und hat die ganze Westseite und Nordseite bewaffnet und militarisiert.
Die Nationalsozialisten knüpften an den Baumaßnahmen der Kaiserzeit an. Projekt Hummerschere hieß der größenwahnsinnige Plan, mit dem Hitler die Fläche der Insel vervierfachen und die der Düne verzehnfachen wollte. Kilometerlange Molen sollten wie Hummerscheren ins Meer hineinragen und einen Hafen umschließen.
Und da sollte die gesamte deutsche Nordmeerflotte auf einmal drinnen Platz finden. Das ist der größte eisfreie Kriegshafen der Welt.
Am 18. April 1945 wurde die Insel durch einen Bombenangriff so schwer zerstört, dass die Zivilbevölkerung evakuiert werden musste. Als die Engländer nach Kriegsende den Roten Felsen besetzten, lagerten in dessen Stollen immer noch große Mengen an Munition und Waffen. Sie beschlossen, das Kriegsmaterial mit einem Schlag, mit einer mächtigen Sprengung zu vernichten. Dieser Big Bang fand auf den Tag genau 2 Jahre nach der Bombardierung Helgolands statt.
The two islands of Heligoland, once Danish, then British and finally German, were strongly fortified by Hitler.
Die englische Wochenschau berichtete ebenso über das Ereignis wie die deutschen Medien. NWDR-Reporter Hermann Rockmann beobachtete die Sprengung von Bord eines Schiffes.
Und jetzt in dieser Sekunde ist die Rauchwolke dort emporgeschossen. Ein erregender Augenblick für alle, die hier sich auf dem Schiff befinden. In mächtigen Rauchpilzen schießt der Qualm empor zum Himmel. Die Sprengung ist erfolgt. Ein mächtiger Druck. Mächtigen Detonationen hintereinander erleben wir jetzt den großen Augenblick.
Allen Unkenrufen in der deutschen Öffentlichkeit zum Trotz hatten die Briten nie vor, die Insel komplett zu zerstören. Aber die Skepsis gegenüber den Besatzern blieb, zumal diese nach dem Big Bang keinerlei Anstalten machten, Helgoland wieder freizugeben. Die Royal Air Force benutzte die Insel zu militärischen Übungszwecken als Bombenziel. Die Helgoländer protestierten, sie wollten endlich auf ihre Insel zurückkehren und wandten sich sogar an die UNO. Doch vergeblich, bis 2 Heidelberger Studenten im Dezember 1950 den Felsen besetzten und Bewegung in die Sache brachten.
Die Welt blickt auf Helgoland, die deutsche Insel in der Nordsee, nach der ihre Einwohner nicht zurückkehren dürfen, weil sie seit 5 Jahren der britischen Luftwaffe als Bombenziel dient. Im Morgengrauen des ersten Tages im neuen Jahre begab sich eine Kameramannschaft unserer Wochenschau auf das zerbombte Eiland, um die jungen Deutschen, darunter Helgoländer, aufzusuchen, die sich aus Protest auf der Insel aufhalten.
3 Fahnen hatten sie dort gehisst: die Europaflagge, die Deutschlandflagge und die der Helgoländer. Es war eine Friedensmission, erklärte Georg von Hatzfeld, einer der beiden Studenten.
Wichtigstes Motiv war, dass 5 Jahre nach dem Krieg immer noch deutsches Gebiet bombardiert wurde und den Helgoländern die Rückkehr in ihre Heimat nicht ermöglicht wurde. Das zweite war, dass wir gegen die Wiederaufrüstung Westdeutschlands demonstrieren wollten. Und das dritte war, wir wollten ein Zeichen für die Vereinigten Staaten von Europa geben, indem wir mit der Europaflagge hingefahren sind und wollten sagen, Großbritannien, wenn ihr wollt, dass wir in einem vereinten Europa leben, dann geht das nicht, während ihr deutschen Boden bombardiert.
Die Briten lenkten schließlich ein und gaben Helgoland am 1. März 1952 an die Bundesrepublik zurück. Richard Denkert erinnert sich noch genau an seinen ersten Besuch auf der Insel nach dem Krieg.
Das kann man gar nicht beschreiben. Das war wirklich eine Kraterlandschaft. Da war nichts, da stand gar nichts. Das war nur eben Trichter an Trichter.
Trichter sind immer noch auf dem Oberland zu sehen, aber die Insel hat sich erholt. Am Lummenfelsen herrscht Hochbetrieb. Da schnattern und kreischen Basstölpel, Trottellummen, 13 Möwen und Eissturmvögel um die Wette. Und auf den Wiesen wächst wieder der Klippenkohl. Kann man essen, sagt eine Zugereiste, die sich vor 25 Jahren in das felsige Eiland verliebt hat und geblieben ist.
Ich bin gelernte Köchin und von daher habe ich auch das Talent, in Anführungsstrichen, alles zu verarbeiten, was hier kreucht und fleucht und wächst. Und ich gehe auch viel sammeln, was halt wild auf der Insel wächst, wie Hagebutten und wie Sanddorn und wie Holunderbeeren. Ich sage mal, es wächst alles, was nicht so hoch wird. Oder sie brauchen halt ein Gewächshaus. Und das ist auch wieder so eine gefährliche Sache, das fliegt dann gerne im Winter halt ja weg.
Der Wind gehört zu Helgoland wie das Vogelgeschnatter am Lummenfelsen. Und das Tuten der Ausflugsdampfer, die ab 16 Uhr zum Aufbruch mahnen. Dann strömen die Tagestouristen wieder zurück an den Hafen. Dass die Insel einst eine hochgerüstete Festung war, mag man kaum glauben. An die Kaiserzeit erinnert heute nur das Wetter.
Im Zeitzeichen erinnerte Heide Soltau an die Übergabe von Helgoland an Deutschland, heute vor 125 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.